Zwei ganz kurze Gedanken am Anfang. Erst einmal, das, was wir Bibel nennen, ist natürlich eine Sammlung von verschiedenen Briefen, die verschiedene Menschen über viele Jahrhunderte geschrieben hat. Und nun ist das auch gut, wenn ich einen Brief schreibe, und dieser Brief an die Gemeinde in Kolossee war ein Brief von Paulus, schreibe ich nicht Kapitel 1, Vers 2, Vers 3, Vers 4. Das, was wir haben mit unserer Kapitelaufteilung und unseren Versen, haben Menschen hinzugefügt, später, damit man immer auf etwas einen Bezug nehmen kann. Also wer jemals sagt, das ist der Vers 13 und dann alles andere vorne und hinten, nee, also das war in einem Zusammenhang immer geschrieben. Und hier merken wir sehr, sehr schnell, dass diese Kapitel irgendwie willkürlich, sage ich mit meinen Worten, unterteilt wurde, denn dieser Vers gehört eindeutig zu das, was wir hatten, denn vor zwei Wochen sprach ich davon, dass ihr Sklaven, ihr sollt euren Herrn gehorchen, denn eigentlich ihr arbeitet nicht für euren Herrn, sondern für Jesus Christus, der euer wahrer Herr ist im Himmel. Denkt daran, in allem, was er sagt, in allem, was er tut dem Herrn zu Ehre und nicht euer menschliche Sklavenherr. Paulus hat auch gesagt, Mensch, Männer, liebt eure Frauen. Er sagte, Frauen, ihr liebt eure Männer. Er sagte zu den Kindern, gehorcht eure Eltern. Denn das war der kritische Punkt hier für Paulus. Wenn wir wirklich alles tun zu Ehre Gottes, dann werden wir es auch in der Familie so handhaben, wie auch auf der Arbeit. Und deshalb, ihr Herren, ihr Arbeitgeber, was recht und billig ist, das gewährt diese Sklaven, diese Arbeitnehmer. Und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Bedenkt, dass ihr auch einen Chef habt, der Jesus Christus heißt. Jetzt komme ich wirklich zu diesem sehr schönen Abschnitt, Vers 2 bis 6, den Paulus hier geschrieben hat für diese Gemeinde. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Das ist die Luther-Übersetzung 2017. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten soll. Ich möchte diese Vers 3 im Besonderen hier anschauen. Also seid beharrlich im Gebet, ist klar, das verstehen wir. Dass wir wirklich immer wieder beten sollten. Und dass wir auch immer wieder bei unseren Gebeten dieses Teil Danksagung nicht vergessen dürfen. Ja, manche Leute beten, als ob sie einen Einkaufszettel hätten. Herr, ich brauche das, ich brauche das, Susi braucht das und Dagmar braucht das und Fred braucht das. Und dann, tschüss. Wo bleibt diese Danksagung? Das soll dabei sein. Und wenn wir beten, sagt Paulus hier diese Gemeinde, betet auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Nun, ich frage euch, welche Geheimnisse ist hiermit gemeint? Also wir haben keine Geheimnisse aus Christen, oder? Wir verstehen irgendwie das, was Jesus uns gesagt hat. Manchmal sind die Gleichnisse nicht eindeutig und sehr klar, aber im Grunde verstehen, wenn wir ausgesät wird, Gottes Wort, und wenn Frucht entsteht, dass Menschen zum Glauben kommen, vieles verstehen wir davon. Aber welche Geheimnis ist hier die Rede? Und was für eine Tür soll aufgetan werden? Offenbarung sagt immer wieder, dass Jesus Christus auch an der Herzenstür anklopft. Und wer ihn einlässt und mit ihm Gemeinschaft hat, da kommt er rein und er wird gerettet und wird Gott in die Ewigkeit bleiben. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint. Dass wir eine Tür für das Wort Gottes bekommen. Dass die Menschen empfänglich werden für das, was gesagt wird, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, das Richtige dann zu sagen. und dass die Menschen dieses Geheimnis von Jesus Christus verstehen. Also ich möchte diesen Geheimnis von Christus einfach so heute einfach erklären. Jesus ist nicht ein Mensch, der gelebt hat, genau wie ein Caesar oder ein Pharao oder ein Napoleon. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist unser Geheimnis, diese Inkarnation, eine Menschwerdung Gottes, der kam, um zu sterben, der kam, um uns zu retten, der kam stellvertretend für uns am Kreuz diese Schuld, was wir auf uns geladen haben, zu tragen, damit diese Kluft zwischen uns und Gott tatsächlich überbrückt wird und wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können. Das ist dieses Geheimnis, das die Leute erkennen sollen, aber irgendwie doch blind sind dafür. Wenn du rausgehst auf die Straße, und das machen wir immer wieder mal, und du redest mit Menschen und sagst, wie sieht's aus mit deiner Beziehung zu Jesus? Jesus, Beziehung? Nee. Er ist tot. Ah, die Kirche sagt, er lebt, aber ich habe keinen Bezug dazu. Das ist aber ein Geheimnis, dass man wirklich eine Beziehung mit Gott haben kann. Ein Geheimnis ist das, dass nicht der Gott, der straft, wie im Alten Testament, sondern ein Gott, der Leben schenkt, der gnädig und liebevoll mit uns umgeht. Das ist dieses Geheimnis, von dem Herr Paulus redet. Und er sagt, betet für mich, damit ich eine Tür habe zu den Herzen dieser Menschen, dass ich denen das erzählen kann, so dass sie begreifen und verstehen können, wer Jesus Christus tatsächlich ist. Und dann sagt Paulus hier, um dessen Willen ich in Fesseln bin. Er sitzt im Gefängnis, ist ein Gefangener und bittet um mehr Möglichkeiten, dass diese Geheimnis, diese Liebesbotschaft von Gott durch Jesus Christus weiter zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde. Ich würde ziemlich deprimiert sein. Ich bin im Gefängnis. Das finde ich doof. Ich würde echt einfach wirklich mit Gott hadern. Jesus, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe deine Botschaft gepredigt. Ich habe die Menschen von deiner Liebe erzählt. Und was passiert? Ich lande im Gefängnis. Ich wurde geschlagen, sagt Paulus. Er wurde aus der Stadt rausgejagt. Er wurde mehrfach gesteinigt. Die Leute haben Steine auf ihn geschmissen, so dass sie ihn töten wollten. Alles wegen dieser Botschaft von Jesus. Ich bin unterwegs in deinem Auftrag. Ich erlitt Schiffbruch. Alles das hat Paulus auf sich genommen. Mit Freude. Und dann will er auch noch zusätzlich sagen, bitte bete für mich. Ich möchte gerne eine Tür haben, um diese Geheimnis von Jesus Christus so viele Leute wie möglich weit zu erzählen. Auf dass ich, Vers 4, es so offenbar mache, wie ich es soll. Und das ist ganz interessant. Dieses Wort offenbaren ist ähnlich wie ein Tuch, der weggenommen wird von etwas, was schon längst da ist. Also wenn ein Auto neu auf den Markt kommt, es ist mit einem Tuch verhüllt und dann kommt eine schöne Mädchenmeister und es zieht diesen Tuch weg und alle sagen, ah. Oh. Und so, nicht wegen Mädchen, sondern das Auto. Und eigentlich soll es so sein, dass ich dieses Tuch wegziehen dürfte oder du oder wir und die Leute sagen, ah. Denn dieses Geheimnis wird offenbar. Etwas wird endlich verstanden, was Jesus ist, was Jesus tat, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Und ich soll das so tun, wie es auch ankommt. Immer wieder wird gesagt, die Botschaft bleibt gleich, aber die Verpackung ändert sich immer. Die Lieder, die damals für 500 Jahren von Martin Luther gesungen wurden, kommen heute nicht mehr ganz so an. Ist okay. Und die Lieder, die wir vor 50 Jahren gesungen haben, kommen auch heute nicht mehr ganz so an. Die Verpackung muss ein bisschen sich anpassen. Aber die Botschaft bleibt. Und das ist wichtig hier, dass diese Botschaft, diese Geheimnis, diese Offenbarung von dem, was Jesus getan hat, muss so kommuniziert werden, dass die Menschen es begreifen. Paulus geht weiter hier und sagt ab Vers 5, verhalte euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. verhalte euch weise. Wer soll nun diese Offenbarung auch erkennen? Die Leute draußen, wir Christen müssen das nicht. Welche Tür soll aufgemacht werden? Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch weise verhalten. Dass wir uns nicht zurückziehen in ein Kloster oder ein Ghetto und sagen, na, kein Kontakt mit dieser Welt. Sondern Paulus ermutigt uns sogar, da draußen zu sein. Geht hin in alle Welt, sagte Jesus. Zieht euch nicht zurück. Und da verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Gesundheit. Das muss ich auch gleich nehmen. Kauft die Zeit aus. Andere Stelle hier nicht steht, denn es ist eine böse Zeit. Das hat Paulus hier nicht gesagt. Kauft die Zeit aus. Was heißt das, die Zeit auskaufen? Heißt es, von den 168 Stunden, die jeder von uns jede Woche hat, Minute für Minute alles perfekt geplant zu haben, damit man bloß nichts verschwendet? Nein. Es gibt ein Kronos und es gibt ein Kairos. Kronos ist dieses Zeit. Tick, tick, Sekunde, Sekunde, Minute, Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und so weiter. Das ist Kronos. Ja, aber es gibt ein Kairos. Ein Kairos ist ein Zeitpunkt Gottes, wo etwas geschieht. Und nun, wenn wir die Zeit, die Lebensläufe von verschiedenen heiligen Männern im Alten wie auch im Neuen Testament liest, merkt man, dass manchmal Kronos weiterlief, ohne dass es ein Kairos gab, ohne dass es einen Zeitpunkt Gottes gab. Gott spricht, Gott handelt, aber nicht jede Minute von jedem Tag, von jeder Woche, von jedem Monat. Kaufe die Zeit aus. Ich möchte so weit gehen, dass wir wirklich bitten dürfen, Gott, Herr, da wo du am Wirken bist, da wo du wirken möchtest, möchte ich möglichst oft dabei sein. Kaufe die Zeit aus. Da wo Gott am Wirken ist, Herr, ich möchte auch dabei sein und das miterleben, was du tust, wie du es tust, und gebrauche du mich, wenn irgendwie möglich. Kaufe die Zeit aus. Das Wertvollste, was Gott uns immer wieder gibt, ist auch Zeit. Denn es verschwindet. Wir können es nie wieder zurückbekommen. Gestern ist vorbei. Heute ist diese Zeit, wo Gott sagt, lasst euch retten. Vers 6, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten soll. Wohlklingend. Zumindest wurde es jetzt 2017 vom Luther übersetzt. Wohlklingend. Wir haben in Kolosse 3 gehört, und in Kolosse 2 im Besonders, wie wir früher mal waren, wie gehässig unsere Rede war, wie verletzend unsere Rede war, wie barbarisch, sage ich jetzt hier, sein kann, die Worte, die wir sagen. Und nun sagt Paulus genau das Gegenteil. Eure Rede sei allezeit wohlklingend, wohltuend. Worte können echt verletzen, aber Worte können auch heilen, wohltuend, ermutigend, stärkend sein. Was sind die Worte, die wir sagen? Sind wir neigen eher dazu, Menschen negativ zu beeinflussen oder positiv zu beeinflussen? Mit meinen Studenten manchmal an der Fachhochschule spiele ich ein Spiel. Ich sage, du musst sagen, ja, aber, spielen wir 2 Minuten lang. Und dann spielen wir 2 Minuten lang, ja, und. Einfach ein nettes Spiel. Ja, aber ist immer negativ. Ja, ja, aber heißt nein. Ja, und heißt ja. Und die sagen, aber es fällt mir so schwer, ja, und zu sagen. Und das ist manchmal das Problem. Wir neigen eher dazu, ja, aber zu sagen. Jemand hat sogar gesagt, das klang in meinen Ohren neulich noch einmal, du darfst eigentlich zu Gott nie sagen, Gott, mein Herr, ja, aber. Ja, Mose hat gesagt, aber Herr, ich kann nicht reden, mein Mund ist schwer, meine Zunge ist irgendwie lahm. Ja, aber. Jedes Mal, wo es darum ging zu sagen, ja, aber, haben wir ein Problem. Es sei denn, wir handeln wie Jesus. nicht mein Wille soll geschehen, sondern ja, aber dein Wille soll geschehen. Nicht was ich will, sondern was du willst. Meistens drehen wir das um. Gott sagt etwas und wir sagen, nein, ich will aber nicht. Was Paulus uns hier dazu auffordert, in dem gesamten Kolosserbrief, ist zu sagen, hier bin ich, aber so soll ich sein. Und da ist, wo Gott uns haben möchte. Deshalb soll euer Rede wirklich wohlklingend und sogar mit Salz gewürzt. Jesus sagte, wir sind Salz und wir sind Licht in dieser Welt. Wir verstehen das im Grunde. Ja, Salz war damals sogar ein Heilmittel. Ja, war wohltuend, war etwas, was bewahrte das vom Schlechtwerden. Sind die Worte, die wir sagen, wirklich wohltuend, heilend, ermutigend oder eher eine Säure, was da frisst und beißt und verletzt? Können wir darauf Antworten geben und diese Welt auf eine Art und Weise, dass dieses Geheimnis von Jesus Christus mehr und mehr offenbar wird? Oder leben wir so, dass die Welt sagt, nö, so möchte ich nicht sein? Vor 2 Wochen war ich zusammen mit jemandem und ich habe da einen großen Geburtstag gefeiert. Ich glaube, 50-Jährigen war das. 4 Tische Arbeitskollegen, 2 Tische dann da Familie und 2 Tische Gemeinde. Ja? Könnt ihr euch vorstellen. Und die Leute, Arbeitskollegen sprachen miteinander und sagen, wer sind diese griesgrämige Leute da drüben? Wortwörtlich griesgrämig. Ja, die sind von der Gemeinde. Das tat echt weh. Das tat wirklich weh, dass diese Menschen, die null Kontakt hatte, haben einfach das mitbekommen auf diesen Feiern und sagten, wer sind diese griesgrämige Leute? Ist das mit Salz gewürzt? Ist das eine Freude unserer Herzen, wo Paulus sagte sogar in Philippa im Gefängnis auch, freut euch alle seid, abermals sage ich, freut euch? Ich möchte eine Frage stellen, bevor ich zum Abschluss hier von dieser Predigt komme und viele verschiedene Namen hier nenne. Wofür möchtest du wirklich bekannt sein? Was ist dieses Inhalt deines Lebens? Ruth ist von uns gegangen. Und jetzt denken wir zurück. Was hat diese Frau für uns verkörpert? Wer war sie für uns? Was bleibt da in unser Gedächtnis? Was werden die Leute von dir im Gedächtnis behalten? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und im Grunde ist das, was Paulus hier tut. Er benennt verschiedene Leute und was ihm dabei wichtig ist. Vers 7. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Brüder und treue Diener und mich Mitknecht in dem Herrn. Also das ist seine Bezeichnung. Das hat Paulus ihm so gesagt. Treu, lieb, Mitknecht. Jemand, der unter sich geordnet hat. Denn ich darum zu euch sende, damit ihr erfahrt, wie es uns geht und damit er euer Herzen tröste. Das war ein Mensch, der anderen Trost gespendet hat. Barnabas nahm Paulus auf, als niemand anderes ihn anfassen wollte. Das ist ein Spion, das trauen wir nicht zu. Aber Barnabas sagte, doch, ich investiere in diesen Mensch. Barnabas, ein Tröster. Tychikus, ein Tröster. Bist du das auch? Oder bist du eher jemand, der immer wieder so und spaltet und Zwiespalt dann da verbreitet? Was ist das, wofür du bekannt bist? Dann haben wir noch jemand anders. Wir haben diesen Onesimus. Den kennen wir vielleicht vom Judasbrief. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der eine, der euer ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Diesen Mann können wir davon lesen, wie er weggelaufen ist von seinem Herr, wie er sich bekehrt hat und wie Paulus ihn praktisch zurückschickt und sagte, hey, mach was du willst mit ihm, aber bedenke, das ist nun mein Bruder im Herrn. Behandle ihn so, als ob du mich behandeln würdest. Wir merken, dass er nicht mehr jetzt hier Sklave und Gefangene ist, sondern frei reiste im Auftrag des Herrn. Ab Vers 10 haben wir auch andere Leute jetzt hier. Es grüßen euch und ich mit Aussprache von Namen bin immer ganz toll. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, dem Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihm auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Aus der Beschneidung heißt, das sind jetzt hier messianische Juden, nicht Heiden, sondern Menschen, die aus dem Judentum sich bekehrt haben zum Glauben hin. Und das sind die einzigen wenigen. Aber die Menschen sind eins, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine Freunde unterwegs im Auftrag des Herrn. Und zweitens, mir einen Trost. Was machst du bei Menschen, die wirklich Probleme haben? Lädst du obendrauf oder gehst du hin und bietest Trost an? Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Vers 12, noch jemand. Es grüßt euch Epaphras, der eine von euren ist, ein Knecht Jesu Christi, der allezeit in seine Gebeten vor euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Wow! Das ist, wofür er bekannt ist. Das ist ein Beter. Der allezeit, betet allezeit, damit fängt auch dieses Kapitel an. Aber er tat das. Und er ringt im Glauben für diese Menschen. Er ringt, damit diese Menschen feststehen, vollkommen und erfüllt sind, was Gottes Wille ist. Und in Vers 13 finde ich richtig krass. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea. Er hat viel Mühe. Obwohl er ein Beter vor dem Herrn ist, ist das nicht leicht. Es ist nicht leicht, die Leute da im Gebet zu tragen. Und dann eine meiner Lieblingspersonen aus dem Neuen Testament. Es grüßt euch Lukas, der Arzt. Lukas Evangelium, Apostelgeschichte. Ein Mann, der wirklich das hier aufgeschrieben hat, von dem wir wissen, das war Jesus, das waren die ersten Taten der Aposteln. Er tat das. Der Arzt, der Geliebte. Er war geliebt. Er war nicht abgehoben und distanziert. Und Demas. Grüßt euch, Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Ist es nicht schön, dass es Gemeinden gab in ihrem Hause? Und wir würden sagen, diese Kleingruppen, diese Hauskreise. Da geschah etwas. Und das ist so wichtig. Zum Schluss Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, das war ein Brief, den er mitgeschickt hat mit diesen Personen, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde vom Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den vom Laodicea liest. Na, kennt ihr den Brief in der Bibel Laodicea? Ich nicht. Gibt's nicht. Gab's schon. Paulus hat zwei verschiedene Briefe weggeschickt. Irgendjemand hat irgendwann entschieden, und jetzt kommen wir zu ein bisschen dieses Problem mit unserer Bibel, dass das nicht hineingehört. Nicht alles, was Paulus jemals geschrieben hat, war Bibel. Nicht alles, was Paulus geschrieben hat, ist Neues Testament. Wir wissen, dass es ersten Korintherbrief gibt, wir wissen, dass es zweiten Korintherbrief, wir wissen, dass es irgendwo mal einen dritten Brief an die Korinther gab, aber es war nicht Wort Gottes. Und genau auch so diesen Brief an diese Gemeinde Laodicea. Genau wie die Aufteilung unserer Bibel in Kapiteln und Versen von Menschen gemacht worden, genauso auch dieses Brief vom Laodicea hat irgendeine Person mal entschieden oder ein Komitee damals. Muss nicht sein. Das, was im Kolosser steht, ist genug. Und zum Schluss. Und sagt denn Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Sieh auf das Amt. Menschen haben verschiedene Beauftragungen bekommen. Timotheus war ein Mann, den Paulus auch denn in der Gemeinde Epheser bestellt hat, dort auch zu dienen. Und er sagte immer wieder, schau nicht auf das, was du so jung bist, sondern denk, schau auf das, was Christus für euch getan hat, für dich getan hat. Und lebe endlich, sei mutig und lebe nicht in diese Furcht. Sieh auf das Amt, das du empfangen hast, in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Und auch da frage ich uns zum Schluss, wozu hat Gott uns berufen? Was haben wir von Gott schon als Beauftragung empfangen und wo merken wir, dass wir es nicht leben, dass wir es nicht ausleben? Dass wir sagen, ja, aber Herr. Anstatt zu sagen, oh, mein Leben, wie ich es geplant habe, ja, aber ich will das tun, was der Herr gesagt hat. Paulus schreibt am Ende, also er hat ein fahlen Fleisch, wir glauben, dass es auch mit seinen Augen was zu tun hat. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, also jetzt zum Schluss schreibt er ganz groß immer, gedenkt meine Fesseln, die Gnade sei mit dir. Ist es nicht ein bisschen manchmal merkwürdig, wir gedenken Jesus, der am Kreuz als Verbrecher starb. Gedenk an Paulus, der im Gefängnis war, gefesselt war. Alles, weil das System die Wahrheit nicht haben wollte. Johannes 1, das Licht kam in diese Welt und die Welt wollte das Licht nicht haben. Denn die lebten in ihren dunklen Taten und wollten nicht, dass es offenbar wurde. Aber das ist das, was es ausmacht, manchmal Christ zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Dort Licht hineinzubringen, dort Salz hineinzubringen in diese Welt, damit einigen erkennen können, diese Offenbarung, diese Geheimnis von Christus, dass er uns liebt. Und eines Tages, wenn Jesus wieder zurückkommt, da wird die Welt erkennen, dass sie total verkehrt gelebt haben. Und wir, wo die Welt gesagt, ihr lebt verkehrt, werden erkennen, doch, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Versöhnung mit Gott. Jesus hat den einzigen Weg zum Gott, der Vater, freigemacht. Und er ist nun die Wahrheit und das Leben. Und das ist das, was Paulus sagt. Gedenk meine Fesseln. Vielleicht geht uns auch nicht unbedingt immer gut. Aber der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und diese Gnade sei mit euch. Amen.